Hi guys, it's Football Monday and today I have really something special.
Mit Cedric Pick
und Markus Babbel.
Lieber Markus, sei gegrüßt.
Hallo Cedric, ich hoffe, dir geht es gut.
Alles wunderbar, wobei, das darf ich direkt mal festhalten, ich habe es gerade nicht so schön wie du. Ich sitze hier gerade an der Autobahnraststätte, habe zwar gutes Internet, aber die tolle Aussicht nicht. Die hast aber dafür du, richtig?
Ja, ich habe das große Vergnügen, bei meinem Freund, meinem ehemaligen Präsidenten vom FC Luzern zu sein, mit seiner bezauberten Frau. Und der hat eine so tolle Wohnung, wo du einen Blick auf den Vierwaldstätter See hast. Und ach, mir könnte es wahrlich schlechter gehen.
Bevor jetzt hier Gerüchte aufkommen, Trainerjob beim FC Luzern, Sportdirektor, Manager, ist da irgendwas in Planung oder einfach nur privat?
Das ist einfach nur privat. Er war mein Präsident, als ich 3,5 Jahre in Luzern war. Und wir hatten eine unfassbar tolle Zeit. Ein toller Mensch. Es hat sich wirklich eine tiefe Freundschaft da entwickelt. Und wir freuen uns immer, dass wir immer mal wieder so ein, zwei, drei Mal im Jahr für ein, zwei, drei Tage vorbeischauen und ratschen schön und nehmen das ein oder andere Kaltgetränk zu uns und dann düsen wir auch wieder dahin. Aber wie gesagt, das ist einfach immer wieder traumhaft schön, hierher zu kommen, weil wir auch wirklich gute Wohnungen haben.
Das glaube ich gerne. Ich kenne die Gegend von der Durchfahrt. Also wenn man zum Beispiel von Freiburg nach Basel will oder dann weiter auch nach Zürich. Das ist ja alles so die Region, da kommt man ja unweigerlich, gerade wenn man mit dem Zug unterwegs ist, so in der Gegend vorbei und ist echt schön und deswegen positiver Neid an der Stelle, also im Sinne von, ich freue mich für dich, dass du es so gut hast und dass auch bei dir das Internet stimmt und das sind doch beste Voraussetzungen, um einfach mal hier zu starten mit einem Talk, der natürlich super aktuell ist. Wir haben heute Montag und gestern am Sonntag, oder bin ich jetzt in der Zeit verrutscht? Wann war das Finale? Am Wochenende. Ich bin gerade in der Sommerpause immer so ein bisschen zeitlos glücklich.
Es war gestern,
doch, okay, gut. Ich gucke tatsächlich in der Sommerpause relativ wenig auf Tag und Zeit, weil irgendwie, ja, das läuft so daher und man hat so seine Aufgaben, hat seine Termine und man weiß, wo man wo sein muss, aber so richtig die Struktur mit Spieltag am Wochenende, wo man eben auch im Einsatz ist, das hat man dann erst wieder ab August, wenn die Liga losgeht und das ist auch gut so. Aber es war gestern, du bist voll auf Kurs, auch weil du mit dabei warst. Du hast es mit kommentiert, du hast es begleiten dürfen, das Finale der Club-WM zwischen Chelsea und Paris für Sat.1 und es war nicht nur eine Freude, dir zuzuhören, es war auch eine Freude, das Spiel zu begleiten, denn das Spiel hatte ja alles, was so ein Finale braucht. Es hatte spektakuläre Momente, es hatte Haare ziehen, es hatte tolle Tore, es hatte Dramatik, zumindest in den ersten, ich sag mal, 30 bis 40 Minuten mit dem 3-0 hatte man schon das Gefühl, okay, die Messe ist so halb gelesen, aber man weiß eben auch, in so Endspielen, Top-Mannschaften können immer mal wieder zurückkommen. Deswegen, ich dachte, okay, wenn Paris direkt nach Wiederanpfiff das Anschlusstor gelingt, beziehungsweise der Treffer zum 1-3, dann vielleicht auch irgendwann unmittelbar danach der Anschluss, dann wird es nochmal richtig spannend. Aber das blieb eben aus. Am Ende des Tages, ich nehme es vorweg, ein absolut verdienter Finalsieg für Chelsea. Und damit hat auch dein vorher getippter Favorit gewonnen, Markus. Glückwunsch zur gewonnenen Wette.
Unglaublich, oder? Also wenn das einer vorweg gesagt hätte, pass auf, Chelsea gewinnt das, der hätte mich wahrscheinlich für gekloppt erklärt. Aber es ist verbrieft, ja. In einer der Folgen davor mit Mario Basler hat ja jeder von uns den Tipp abgegeben. Ich habe mich für den FC Chelsea entschieden. Aus einem ganz einfachen Grund, weil ich finde die Truppe extrem spannend. Und jetzt hole ich ein bisschen aus, ja, warum ich so auf Chelsea war, weil sie durch das, dass sie am letzten Spieltag in Nottingham sich für die Champions League qualifiziert hat, haben sie schon mal so eine Art Finale gespielt und haben es positiv für sich gestaltet. Sie sind in die Champions League gekommen. So, dann hatten sie ja das Finale in der Conference League, das sie dann auch aufgrund einer unglaublichen zweiten Halbzeit mit 4-1 für sich entscheiden haben können. Und dann habe ich gesagt, okay, die haben jetzt am Honigtopf genascht. Ja, der Honig ist süß. Sie wollen mehr davon. Ja, und nochmal, das ist eine relativ junge Truppe mit Salzburg ist die jüngste gewesen, die teilgenommen hat. Und dann eben Paris und Chelsea. Ja, das sind die zwei, zweiten und dritt jüngsten Mannschaften. Und sie haben aber gelernt, Finale zu spielen. Ja? Sie haben am Honigtopf geschleckt. Und deswegen war ich relativ überzeugt, dass Chelsea weit kommt. Dass es natürlich dann bis ins Finale geht. Und dass sie dann so ausspielen, wie sie es getan haben. Das kann ich natürlich nicht voraussagen. Ja? Da würde ich jetzt lügen. Ja? Ich hatte ein gutes Gefühl für sie, dass es dann so gekommen ist. Ist natürlich großartig und vor allen Dingen, wie sie das Finale gespielt haben, das war à la Bonheur. Also Enzo Maresca, der Trainer von FC Chelsea, war für mich Man of the Match. Er hat den Jungs einen Gameplan an die Hand gegeben, vom Allerfeinsten. Paris hatte überhaupt keine Möglichkeit, darauf zu reagieren. Sie taten sich so unfassbar schwer, ins Spiel zu kommen. Warum? Weil Chelsea ja, draufgegangen ist. Sie haben sie unter Druck gesetzt. Sie waren bissiger, sie waren lauffreudiger, sie waren aggressiver, sie waren technisch besser. Also es waren alle Key Facts waren für Chelsea. Und das hat dann eben Enzo Maresca auch nach dem Spiel eben auch gesagt. Die ersten 10 Minuten waren entscheidend. Da haben wir es geschafft, in ihre Köpfe zu kommen, aufgrund unserer Spielweise. Und Paris war so beeindruckt, dass sie dann wirklich große Mühe hatte, mit Chelsea umzugehen. Und vor allen Dingen, sie hatten dann zum Teil auch keine Lösungen, ihnen dann auch weh zu tun.
Ja, und deswegen, weil sie eben so toll performt haben, haben die Jungs einfach mal in gut 4 Wochen über 100 Millionen Euro umgerechnet sich da eingespielt. Das ist eben die Prämie für den Sieg bei der Club-WM. Also Wahnsinnsleistung, aber eben auch Wahnsinnsgeld. Das kannst du mal machen, ne?
Cedric, sie haben auch, glaube ich, in den letzten 5 Jahren 1,5 Milliarden ausgegeben für neue Spieler. Da kann man auch mal 100 Millionen einnehmen.
Du wolltest sagen, das ist dann praktisch mit verbucht, dass man auch mal so einen Wettbewerb gewinnt, um entsprechend das Ganze wieder so ein bisschen in die richtige Richtung zu schieben, was die Ein- und Ausgabenseite angeht. Naja gut, okay, da kommen natürlich noch andere Zahlen mit rein, aber am Ende ist es natürlich so ein Stück weit auch dieser finanzielle Wahnsinn, den ich hier nochmal untermauern wurde mit eben dieser beeindruckenden Zahl, der Sieg bei der Club-WM über 100 Millionen Euro umgerechnet. Konkret sind es rund um die 98 Millionen Euro. Jetzt wollen wir schon genau sein, es sind 114,535 US-Dollar. So, 114,535 Millionen US-Dollar und umgerechnet 98 Millionen Euro für den Sieger FC Chelsea. So, also so ein bisschen was für die Portogasse getan, sportlich gezeigt, dass sie absolut konkurrenzfähig sind mit der allerersten Garde. Das war ja zuletzt so ein bisschen das Thema, inwiefern passt das noch? Jetzt haben sie bei der Club-WM eindrucksvoll gezeigt, auch mit dem Champions-League-Sieger können wir an einem guten Tag mal locker mithalten, die können wir sogar dominieren. Es war eine wahnsinns erste Halbzeit und es war natürlich ein überragender Palmer, der 2 Tore selber erzielt hat und auch im dritten beteiligt war. Also das ist dann schon auch so ein Unterschiedsspieler an einem guten Tag, der sich gestern ganz vorne ins Regal mal wieder gespielt hat, ne?
Ja, Cole Palmer hat natürlich ein herausragend gutes Spiel gemacht, ist auch berechtigterweise Man of the Match geworden, wobei mir die ganze Chelsea-Mannschaft sehr, sehr gut gefallen hat. Auch Sanchez im Tor hat wirklich eine tolle Partie abgeliefert. In den brenzligen Situationen war er da, hat wirklich da sein Können unter Beweis gestellt. Es war ja nicht so, dass Paris grottenschlecht war. Ja? Es war einfach, Chelsea war richtig gut und hatte einen unglaublichen Matchplan. Du musst überlegen, Chelsea spielt eigentlich so gut wie keine langen Bälle. Was macht Enzo Maresca? Er weiß, dass Paris ein brutales Pressing spielt, dass du da in Teufelsküche kommst, wenn du es nicht technisch sauber fertig spielst. Er spielt lange Bälle. Alle auf die linke Abwehrseite von Paris. Mendes hatte riesen Probleme auf der Seite. Und so haben sie das Pressing von Paris wunderbar umspielt. Und endlich, Cedric, ich war so froh und so dankbar gestern, weil der lange Ball ist ja mittlerweile so verpönt. Ja? Der ist ja nicht mehr on vogue. Ja? Der ist ja nicht mehr schick und nicht mehr in. Ja? Wir müssen ja alles spielerisch lösen. Ja? Und und merken gar nicht, dass ich mich dadurch in Teufelsbredouille bringe und es kleppert öfters, wie dass ich das schön und sauber rausspiele. Und sie haben immer wieder diesen gezielten langen Ball auf den rechts oder links außen geschlagen, die sich im 1-1 super durchgesetzt haben. Und Paris kam nicht in ihre, sie kamen nicht mal annähernd mal in eine Pressing-Situation. Und das hat ihnen brutal wehgetan, ja, weil das war ja eigentlich immer der Dosenöffner für sie, dass sie gut gepresst haben, hohe Balleroberungen hatten und dann eben brutal gefährlich vor das Tor kamen. Und so, ich glaube, es hat gedauert, in der 15., 20. Minute hatten sie, glaube ich, ihren ersten Abschluss. Weil bis dahin hatte Chelsea das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Dann dachte ich, oh, jetzt muss Chelsea aufpassen. Dann kam Paris besser ins Spiel, hatten mehr Dominanz, hatten mehr Ballbesitz. Dann sage ich noch, oh, Chelsea muss aufpassen, jetzt nicht zu sehr unter Druck zu geraten. Sie brauchen wieder längere Ballbesitzpassagen. Was machen sie? Sie machen das 1-0. Wirklich, wenn du Cole Palmer so den Ball gibst, wo er unbedrängt von 14, 16 Meter auf seinen starken linken Fuß ist, dann sage ich mal, von 10 Bälle haut er dir 9 rein. Ja, weil er einfach auch eine grandiose Schusstechnik hat. Beim zweiten ja ähnlich, macht nochmal 2 wirklich tolle Körpertäuschungen, lässt die Pariser da ins Leere laufen und ist dann völlig blank auf seinem linken Fuß und dann ist er einfach der Unterschiedsspieler und batscht dir die Dinger rein. Da hat er eine ähnlich sensationell gute Schusstechnik wie Harry Kane. Ja, da sehe ich den Harry Kane nur mit dem linken Fuß, Harry Kane ist der rechte Fuß. Also das ist wirklich grandios. Und dann hier noch den Steckpass, er spielt auf Pedro, das ist natürlich dann schon großes Kino. Und dann darfst du dich auch nicht wundern, dass er Man of the Match wird. Und ich habe mir noch gedacht, dass auch bei Paris, ich glaube, das ist hier ein emotionales Highlight, im Halbfinale im Spiel gegen Real Madrid hatten, wo sie wirklich in sämtliche Einzelteile zerlegt hatten, ein Fußball 3000 gespielt haben und Real Madrid hat ausgeschaut wie eine Schülergruppe, ja, wie eine Schülermannschaft. Und ich habe so das Gefühl gehabt, sie nehmen Chelsea nicht so wirklich ernst. Sie sind natürlich auch brutal und zu Recht gelobt worden für ihre Art und Weise, wie sie gegen Real Madrid gespielt haben. Aber sie haben dadurch Chelsea so in meinen Augen so ein bisschen unterschätzt. Und jetzt komme ich wieder zu der Eingangsthese, wo du gesagt hast, warum ich Chelsea da so auf dem Schirm hatte. Ja, weil das auch eine hochspannende Truppe ist, die wirklich auch in den letzten Jahren viel einstecken musste. Ja, sie haben viel Hohn und Spott kassiert. Aber mit Enzo Maresca kam ein Trainer, der das Ganze jetzt wieder strukturiert hat, hat sich wirklich auf seine Jungs festgelegt, hat viele Spieler auch weggeschickt, viele Spieler, wo ausgeliehen worden sind und hat da mal wieder wir reden wieder über Fußball. Ja? Und das ist ja eigentlich das größte Kompliment, was man dem Trainer geben kann. Wir reden nicht mehr über das Chelsea, das wahllos und unfassbar einkauft und gefühlt den 15. Torhüter jetzt holt und wo so wirre Sachen auch mit dabei waren. Wir reden jetzt wieder, hey, hast du Chelsea gesehen, wie die Fußball spielen? Hast du gesehen, was das für eine Truppe ist, was da für ein Highspeed auf dem Platz steht? Also das ist ja eigentlich das größte Kompliment, was man dem Trainer machen kann, dass er es geschafft hat, eine Mannschaft zu formen, wo die Leute wieder mit großem Respekt über Fußball sprechen.
Absolut. Vielleicht können wir noch 1-2 Worte über ihn verlieren, über Enzo Maresca, Italiener, 45 Jahre alt und seit einem Jahr beim FC Chelsea und hat in diesem Jahr jetzt, wie gesagt, die Club-WM gewonnen, was Markus der Truppe zugetraut hat, ein paar andere auch, aber ich glaube, viele hatten auf dem Tippzettel eine völlig andere Mannschaft stehen, entweder Paris oder Real Madrid, viele auch Bayern München, so wenn ich mich so umgehört habe, aber Chelsea dann doch eher weniger. Du hast es gerade beschrieben, warum es am Ende doch funktioniert hat, genauso ist es gekommen, eben auch wegen des Trainers, der jetzt 2 Titel geholt hat in unmittelbarer Zeit, also erstmal die Conference League, gleichzeitig die Eintrittskarte für die Europa League, was natürlich auch irgendwie nochmal ein schöner Erfolg hinten raus war, auch wenn die Conference League natürlich einen ja weniger interessanten sportlichen Wert hat für die Mannschaft. Man hat andere Ansprüche, aber man war eben nun mal in diesem Wettbewerb. Man muss das eben auch erstmal annehmen und sagen, komm, wir setzen uns durch.
Cedric, da muss ich dich korrigieren. Das war für die Truppe brutal wichtig. Auch wenn es, sag ich mal, der 3. Klasse-Pokal war. Aber für sie dieses Finale zu spielen und gegen ein gutes Bett des Sevilla, also es ist ja keine Laufkundschaft, ja, das ist ja kein, kein Verein, die du mal so ja, mit 50% aus dem Stadion schießt. Also sie mussten Gas geben, sie haben das Finale bestritten und sie haben das Finale gewonnen. Und das war mit ein ganz, ganz wichtiger Punkt, warum sie jetzt Clubweltmeister sind, weil sie ein Finale gespielt haben mit vielen jungen Spielern, die gemerkt haben, hoppala, wenn wir an einem Strang ziehen, dann haben wir die Möglichkeit, was Großes zu erreichen. Und das haben sie vom ersten Spiel bis zum Schluss jetzt bei dieser Clubweltmeisterschaft unter Beweis gestellt. Und nochmal, sie haben das nicht gestohlen, sie haben das verdientermaßen gewonnen. Und mein Chapeau, aber es war wichtig, diese Conference League zu spielen, auch wenn es ja, vielleicht nur der dritte Pokal ist, was man gewinnen kann. War es für diese Truppe wichtig?
Bin ich ja völlig bei dir. Aber genau das, deswegen hänge ich diesen Wettbewerb ja so hoch. Nicht, weil er sportlich das allererste Regal bekleidet, sondern eben, weil es ja auch irgendwo eine Charaktersache ist, sich dieser Nummer komplett seriös anzunehmen und das Ding dann zu ziehen, zu sagen, wir wollen das mit allen Mitteln und wir gehen komplett seriös in diese Geschichte rein und wir rufen unsere Leistung ab und wir holen uns den Cup. Und gegen Betis Sevilla ist keine Laufkundschaft, völlig klar, aber es ist eben kein Paris, kein Real Madrid, kein Bayern München. Und deswegen sage ich ja, das ist dann immer noch mal so ein Stück weit auch bemerkenswerter, wenn man da die 100% gibt, als wenn man sie gegen Real oder gegen Paris gibt, weil ja gut, dass du es da machst, ist dann irgendwie logisch. Ansonsten kannst du ja direkt zu Hause bleiben. Oder du brauchst auch keinen Spieler motivieren für ein Spiel gegen Real Madrid. Du brauchst keinen Spieler motivieren gegen Spiele gegen den FC Liverpool. Aber jemanden zu motivieren, weiß ich nicht, in den K.O.-Runden auch davor, nicht nur das Finale gegen Betis, sondern eben auch davor in der Conference League, wirklich seriös seinen Fußball zu spielen, das finde ich dann schon auch bemerkenswert. Ich glaube nicht, dass jede Top-Top-Top-Mannschaft in der Conference League das so angenommen hätte wie Chelsea. Und deswegen sage ich, die haben nicht nur sportlich überzeugt, sondern eben auch diesen Charaktertest bestanden. Für mich das ist ein Charakterpokal. Wenn du den am Ende als Favorit gewinnst, dann hast du eben auch auf der Schiene viel richtig gemacht und dann den Schwung mitgenommen, du hast erklärt. Und jetzt in der Club-WM überzeugt gegen die Namen gespielt und gewonnen, gegen die du per se ja auch hättest eigentlich in der Champions League spielen wollen. Aber da warst du eben nicht dabei. So. Jetzt haben sie zwei Titel gewonnen innerhalb kürzester Zeit und Enzo Maresca ist da eben der Architekt des Erfolges und deswegen vielleicht nochmal ein Blick zu ihm. Das ist ja seine erste große Station, weiß ich nicht. Der war ja vorher auch mal bei Leicester City, aber davor eben Mannschaften wie Parma Calcio, Hellas Verona, Sampdoria Genua, also viele in Italien unterwegs. FC Malaga hat er auch mal irgendwie in den Anfängen, aber das war doch als Spielerlaufbahn jetzt. Als Trainer hat er tatsächlich nur Parma Calcio und Leicester City. So, und jetzt beim FC Chelsea, so wirklich oberstes Regal, dann direkt mal zwei Titel zu holen in seiner Premierensaison. Also das macht ihn auch für weitere Clubs in Zukunft sehr spannend, oder?
Ja, absolut. Und vor allem, er ist ja mit Leicester aus der Championship aufgestiegen. Also er hat jetzt seinen dritten Titel mehr oder weniger gefeiert. Und man darf eins nicht vergessen, ich sage auch, diese Qualifikation für die Champions League ist wie ein Titel. Ja? Weil es war unfassbar spannend. Es waren 7 Vereine, die um diese Plätze gekämpft haben, um diese 4. Klar, Liverpool war irgendwann festgestanden als Meister, aber dann hattest du 6 Mannschaften, die wirklich um diese 3 Plätze gekämpft haben und sie haben es geschafft. Ja. Und das ist gleich zu hängen mit wie, wenn du einen Pokal gewonnen hast. Und nein, er macht einen fantastischen Job und da komme ich wieder, was ich vorher schon mal erwähnt habe, er ist sich nicht so fein, auch vielleicht von seiner Philosophie ein bisschen abzugehen, weil er sagt, hey, die machen das so gut, die pressen so gut, lass uns mal, obwohl wir statistisch gesehen nur 4 Bälle im Spiel lang schlagen, wir schlagen lange Bälle. Wir spielen die auf die Seiten, speziell auf die rechte, unsere rechte Seite. Und ey, das war großartig, weil Sanchez hat einen guten Fuß, der spielt die Bälle auch richtig, richtig gut. Und dadurch haben sie 1-2 Reihen der Pariser überspielt, weil sie hinten waren, sie volles Risiko, Mann gegen Mann. Und komischerweise haben die Offensivspieler von Chelsea haben sich durchsetzen können, ob es in der Luft war, ob es am Boden war. Die haben die Pariser vor große, große Probleme gestellt. Und ja, und das finde ich großartig, dass sein Trainer dann eben sieht, okay, das ist im Moment das Nonplusultra, also müssen wir uns einen Weg überlegen, wie wir es machen. Und ich kann mich nicht erinnern, dass ich schon mal bei Chelsea es gesehen hätte, dass sie sie haben ja mit Sicherheit 30, 40 lange Bälle geschlagen, statt 4, 40. Also wirklich Wahnsinn und großartig, dass er da sich da nicht zu schade ist und auch mal von seiner Spielidee auch mal abrückt, weil er weiß, das tut meiner Mannschaft jetzt richtig gut, wenn man das richtig umsetzt.
Ja, also dickes Kompliment an Enzo Maresca. Mal schauen, wie da sein Weg weitergeht. Aber er ist natürlich jetzt mit dem FC Chelsea in der tollen Situation, an diese beiden wichtigen Pokale anknüpfen zu können in einer, ja, wahrscheinlich, ich würde einfach mal sagen, nicht minder erfolgreichen in kommenden Spielzeit 25-26. Ob es da wieder zu zwei Titeln reicht, ist mal was ganz anderes. Aber diesen Schwung jetzt mitzunehmen in die neue Spielzeit ist natürlich Gold wert und gibt, glaube ich, auch nochmal Power dann, wenn es weh tut, weil man weiß eben, man kann den Charakterfußball spielen. Stichwort Conference League sich da durchsetzen. Man kann eben aber auch gegen die Weltklasse bestehen. Real Madrid und Paris und das sogar souverän. Du hast gerade gesagt, der Titel ist nicht geklaut, der ist absolut verdient erspielt und das war beeindruckend zu sehen beim 3-0 gegen Paris und 3-0 stand es ja nicht irgendwann, sondern schon zur Halbzeit. In der ersten Halbzeit also mit dem, was sie da auf den Platz gebracht haben, auch schon so eine Art kleine Machtdemonstration. Glückwunsch an Chelsea, die natürlich spannende Spieler haben. Über Palmer haben wir gesprochen. Wen ich ja auch richtig spannend finde, ist Joao Pedro, dessen Stern ja so richtig erst in der vergangenen Saison aufgegangen ist. Der ist ja jetzt neu gekommen zum FC Chelsea, kam von Brighton und bei Brighton hat er echt eine tolle Saison 24-25 gespielt. 27 Einsätze, 10 Tore, 6 Vorlagen. In der Europa League 6 Spiele, 6, das war allerdings die Saison davor, 6 Spiele, 6 Tore. Also der kann richtig gut kicken, der hat super Torinstinkt, der ist unfassbar schwer zu greifen für die Verteidiger und er hat eben noch eine Menge Fußballerkarriere vor sich. Also der ist gerade mal 23 Jahre jung, brasilianische Nationalmannschaft, 3 Einsätze für die Seleção. Und ist so ein ziemlich kompletter Spieler, sehr athletischer Spieler. Also ich glaube, der ist natürlich jetzt komplett im Fokus, auch aufgrund seiner tollen Leistungen, aber ich glaube, das Ende der Fahnenstange vom Potenzial her ist er noch nicht erreicht. Vielleicht mal kurz eine Einschätzung von dir zu Joao Pedro, denn neben Parma finde ich so mit der spannendste Spieler im Kader des FC Chelsea.
Was ein Büffel. Also das fand ich jetzt wirklich sehr, sehr positiv. Ja, das ist ein Ochse vom Allerfeinsten. Also was eine Geschichte. Also praktisch vom Beach, von Rio de Janeiro verpflichtet worden, eingeflogen worden. Beim ersten Spiel haben sie ihn noch draußen lassen. Beim zweiten Spiel dann gegen Fluminense haben sie ihn reingeschmissen. Was macht er? Er macht gleich mal 2 Buden gegen seinen Ausbildungsklub. Ja, und wie du sagst, er hat einfach unglaubliche Anlagen. Er ist bei Weitem noch nicht fertig. Ja. Da kann man schon noch ein bisschen feilen. Aber er bringt unglaublich viel mit. Diese Robustheit, diesen Körper, dieses Durchsetzungsvermögen, aber auch eben dieser Abschluss, den er hat. Ob das jetzt mit der puren Gewalt war, so wie gegen Fluminense, hat er ja 2 Dinger reingepatscht. Das war ja atemberaubend, gefühlt mit 180 km/h in den Winkel. Oder jetzt eben gegen Paris, ein schöner Chipball über den Torwart drüber, Donnarumma. Also auch da die technische Finesse. Und ich möchte mal keinen ausmalen, wenn der mal richtig fit ist. Ja? Weil wie gesagt, der ist ja praktisch mehr oder weniger vom Beach verpflichtet worden. Und hat ja schon auch noch ein bisschen Aufholbedarf. Und jetzt darf er jetzt erstmal nochmal in Urlaub gehen und dann geht's mal so richtig los. Also ein extrem spannender Spieler, bin ich bei dir. Und ja, da macht Brighton halt auch einen richtig guten Job. Ja, das ist ja nicht der erste Spieler, den sie für teures Geld hergeben. Ja, Cousin, der im Mittelfeld bei Chelsea spielt, für 100, fast 20 Millionen haben sie den damals gekauft. Also wirklich unfassbar, aber toller Spieler. Sanchez im Tor. Die machen einen richtig guten Job, holen die Jungs rüber aus Südamerika und lassen sie da, weil der Verein halt ja nicht diese großen Namen hat, also können sie da auch relativ ja, in Ruhe aufwachsen und besser werden und sich an die Liga gewöhnen, adaptieren das Ganze und ja, und dann, wenn sie soweit sind, werden sie teuer verkauft. Also das ist wirklich ein grandioses Erfolgsmodell, was der Brighton tätigt und wir sehen einfach tolle, spannende Spieler. Und da muss ich sagen, da hat Chelsea in meinen Augen einen tollen Griff getan.
Absolut. Und Brighton ist an sich auch eine schöne Stadt im Süden Englands. Ich weiß nicht, ob du schon mal da warst.
Nein, war ich noch nicht.
Nee, ist eine Empfehlung. Ist eine Empfehlung. Hat ein bisschen was von so einer Studentenstadt. Ist auch, glaube ich, eine Stadt, wo viele Studierende sind und wo aber auch generell so ein freundliches Flair herrscht. Eine grüne Stadt, so von der Politik her. Also das sieht man schon, wenn man da durch die Gassen schlendert. Eine nette Innenstadt, natürlich an der See gelegen, irgendwie so ein ganz eigener Charme, den man jetzt, glaube ich, auch nicht in jeder englischen Stadt findet. Also Brighton ist absolut empfehlenswert, das als kleiner Reisetipp. So, jetzt haben wir aber nochmal ganz kurz den FC Chelsea im Blick. Conference League gewonnen, Club-WM gewonnen, tolle Spieler, gefestigte Truppe, super Trainer. Am Ende jetzt auch nochmal in einer spannenden Premier League-Saison für die Champions League qualifiziert. Also da ist gerade hinten raus in der Spielzeit extrem viel richtig und gut gelaufen. Wenn man den Schwung jetzt mitnimmt, meine Prognose ist ja, das tun sie, das wird deine wahrscheinlich auch sein. Wofür reicht es dann in der kommenden Spielzeit, 25, 26, in der Liga und international in der Königsklasse?
Cedric, wir können uns auf eine unglaubliche Saison 25, 26 freuen. Wenn ich mir überlege, wer alles das Potenzial hat, englischer Meister zu werden. Da bist du angefangen beim amtierenden Titelträger Liverpool, aber Man City will zurück. Arsenal rüstet auf wie wahnsinnig. Chelsea ist jetzt Clubweltmeister geworden. Newcastle gibt Gas. Also Aston Villa, wie sie alle heißen, die geben alle so dermaßen Gas. Also das wird hochspannend werden. Ich kann dir keinen Tipp abgeben. Ich bin mal sehr gespannt, wie sie mit dieser Pause zurechtkommen. Wie du richtig sagst, hinten raus sind sie richtig stark geworden, haben eine richtig tolle Überzeugung in ihren Reihen gehabt, deswegen haben sie diesen Erfolg auch erreichen können. Aber jetzt kommt ein Break. Wie kommen sie damit zurecht? Ja, sie haben auch nicht diese Vorbereitung, wie es jetzt ein Liverpool hat, wie es ein Arsenal hat. Ja, ein Liverpool hat jetzt am Wochenende ihr erstes Testspiel gehabt. Das sind die jetzt gerade erst fertig geworden. Ja, die brauchen jetzt auch mit Sicherheit 3 Wochen, weil eigentlich musst du denen ja 4 Wochen Pause geben. Aber aufgrund der Weltmeisterschaft geht auch in England die Saison natürlich früher los. Also da bin ich sehr gespannt. Da habe ich schon meine Fragezeichen, ob das Chelsea da so hinbekommt. Aber wie gesagt, wir werden viel zu besprechen haben in der nahen Zukunft, weil das wird außergewöhnlich. Also ich kann mich nicht erinnern, dass so viele Mannschaften, so viele Vereine das Potenzial hatten, englischer Meister zu werden. Also das wird außergewöhnlich dieses Jahr.
Ja, und so richtig in die Prognose, wer landet am Ende wahrscheinlich wo? Ein bisschen diese Glaskugelleserei, diese Kaffeesatzleserei, die machen wir dann unmittelbar, bevor es wieder losgeht, also Anfang, Mitte August, ne, also vor dem Saisonstart, weil bis dahin wechselt der eine Spieler ja auch noch weg und dazu und hast du nicht gesehen, also bis dahin passiert ja auch noch so ein bisschen was. Und da ist, glaube ich, dann besser eine Prognose zu treffen als jetzt. Aber das kann man schon mal eben sagen. Und das war ja schon mal dein Muntermacher für die kommende Spielzeit. Es wird super spannend, weil die Dichte an Qualität gerade in der Spitze brutal ist. Und das lässt doch viel, viel Schönes vermuten für die kommende Spielzeit. Gehen wir mal ganz kurz rüber zum Ende der Folge nach Spanien. Real Madrid 0 zu 4. Nach 0-3 habe ich schon im Kopf abgeschaltet. 0-4 sogar am Ende. 0-4 verloren. Xabi Alonso, einfach nur die Startschwierigkeiten, die man da eben haben kann nach so einem Wechsel, oder war Paris an diesem einen Tag einfach entsprechend besser? War es eine Momentaufnahme? Lässt sich daraus was ablesen oder ist da Hysterie völlig überzogen? Was lässt sich zu Xabi Alonso und seinen ersten Wochen bei Real Madrid sagen nach der Club-WM und dem Ausscheiden, dem deutlichen im Halbfinale?
Also ich glaube, dass für Xabi Alonso es hätte nicht besser laufen können, um mal so die Grenzen aufgezeigt zu bekommen, wie Paris es mit Real gemacht hat. Da kann er jetzt ein Anschauungsunterricht für diese sogenannten Superstars von Real, wenn du nicht bereit bist, alles für die Mannschaft zu tun, wirst du die ganz großen Triumphe nicht mehr feiern. Ja, weil das hat sich jetzt geändert. Das haben wir jetzt gesehen mit Paris, das haben wir gesehen jetzt mit Chelsea. Du musst bereit sein, auch wenn du Mbappé heißt, ob du Vinicius Junior heißt, ob du Belling heißt, du musst dich im Dienst der Mannschaft stellen und du musst mitarbeiten. Ja? Und wenn du das nicht hinbekommst, wirst du, wenn es in die Crunch-Time geht, wirst du der zweite Sieger sein. Da lege ich mich einfach mal fest. Und das ist natürlich grandios jetzt für Xabi Alonso. Er kann so viel aus diesem Spiel herausnehmen, seinen Superstars ist immer wieder vor Augen halten. Hey, schau mal hier, da bist du nicht mitgegangen, da hast du ihn laufen lassen, da hast du nicht das gemacht, was man eigentlich machen müsste. Und dadurch kannst du auch zum Verein hingehen und sagen, hey, vielleicht ich brauche noch den einen oder anderen, um dann eben auch gegen solche Gegner dann auch gegenhalten zu können. Weil Stand heute behaupte ich jetzt einfach mal, wenn Paris gegen Real Madrid spielt, von 10 Spielen gewinnt Paris 6-mal. Weil sie bereit sind, diese Meter zu machen, was Real im Moment nicht ist, es zu tun. Und da muss ein Umdenken her. Und wenn sie das nicht hinbekommen, dann wird es wie letzte Saison wieder eine Titellose. Weil nochmal, auch Barcelona, hey, die waren gar nicht dabei. Hey, da geht's genauso ab wie bei den anderen zwei Vereinen, wo wir schon jetzt ausführlich drüber gesprochen haben. Also das wird, Real Madrid muss ein Umdenken stattfinden innerhalb der Mannschaft, bei den Spielern, weil wenn sie das nicht tun, dann haben sie zwar einen großen Namen, aber sie werden nichts erreichen.
Okay, das ist dein Kommentar zu Real Madrid. Wo wir gerade in Spanien sind, ganz am Ende noch das Thema Barcelona, Hansi Flick und Marc-André Ter Stegen. Die Degradierung des DFB-Keepers zu Nummer 3, was natürlich vor dem Hintergrund, dass in einem Jahr WM ist, zu einem reichlich ungünstigen Zeitpunkt für den guten Marc-André Ter Stegen kommt. Ist das nun mal einfach so im Profifußball, dass die Schnelllebigkeit dich mal in die eine oder andere Richtung spülen kann? Wenn es gut läuft, plötzlich stehst du komplett im Rampenlicht und bekommst deine Einsätze, dein Vertrauen beim Topclub in Barcelona, bei der Nationalmannschaft, wie auch immer. Und dann geht's mal in die andere Richtung und dann bist du eben nur noch die Nummer 3 im Verein und auch dein Einsatz bei der WM ist so ein Stück weit in Frage gestellt. Ist das einfach so? Ist das etwas, was man mit einkauft und womit man leben muss? Oder gehst du sogar so weit, dass du, wie viele andere das jetzt auch machen, das ist, ich finde ja immer auch oftmals reaktionär, aber man kann darüber streiten, dass man dann direkt von Ungerechtigkeit spricht. Wie siehst du diese Personalie?
Ich bin dir sehr dankbar, dass du es ansprichst, weil das liegt mir eben auch brutal auf dem Herzen. Ich bin von klein auf großer Barcelona-Fan gewesen. Ich habe diese Spielart, wie die Fußball gespielt haben, ich habe es geliebt. Diese Cruyff-Fußballart fand ich sensationell. Dann kann man natürlich auch vielleicht sagen, okay, der Katalane ist den Bayern nicht so abwegig, ist ein bisschen eigen, ist ein eigenes Volk. Ich fand auf alle Fälle den Verein großartig. Ich habe ihn geliebt. In den letzten 10 Jahren muss ich mich leider revidieren. Ich finde diesen Verein einfach nur noch grauenhaft. Ich verstehe auch keinen Spieler, der dorthin geht. Weil was sie in den letzten Jahren mit Spielern machen, das geht gar nicht. Sie holen sie, sie sind nicht, oder sie bringen in ihren Augen nicht so die Performance, was sie vielleicht erhofft haben oder erwartet haben. Und dann wird ein Spieler demontiert, aber in einer Art und Weise, wo ich sage, das geht nicht. Nochmal, wir reden nicht von irgendjemandem, wir reden von einem Marc-André Ter Stegen, der herausragende Leistungen für diesen Club geleistet hat, der mit diesem Club wahnsinnig viel gewonnen hat. Und ich glaube schon, dass so ein Spieler es verdient hätte, mal zu sagen, du komm mal nach Barcelona, wir müssen uns mal hinsetzen und mal über deine Zukunft sprechen, weil wir haben andere Ideen und das ist völlig legitim, zu sagen, hey, pass auf, wir haben da einen Torwart, dem gehört die Zukunft, den holen wir. Und wir sehen den ganz klar als Nummer 1. Aber wir wollen natürlich mit dir, weil du so große Verdienste hast, einen Weg finden, dass das Ganze sauber über die Bühne geht. Das haben sie nicht getan. Und das geht mir so auf den Zeiger. Ein Frankie de Jong, den wollten sie vom Hof jagen. Jetzt ist er mittlerweile Kapitän von dieser Truppe. Da, wo ich sage, sag mal, was läuft denn bei euch falsch? Was stimmt mit euch nicht? Und das hat was mit Anstand zu tun. Nochmal, ich kann sportlich über alles diskutieren. Weil jeder muss sich den Konkurrenzkampf stellen und vielleicht sehe ich den neuen Torhüter stärker oder schwächer. Ist ja völlig egal. Damit muss ein Profi zurechtkommen. Aber es geht doch immer um die Art und Weise. Cedric, du hast einen integren Mann vor dir, der so viel für deinen Verein geleistet hat. Und dann wirst du mehr oder weniger vom Hof gejagt. Das kann es doch nicht sein. Also der Verein ist bei mir sowas von unten durch. Der ist mittlerweile sogar unter Real Madrid.
Das ist schwierig bei dir.
Ja, das ist ganz schwierig bei mir. Aber ich kann diesen Verein nicht mehr ernst nehmen. Was Hansi Flick da für eine Rolle spielt, die kann ich auch nicht einordnen. Da bin ich zu weit weg. Ich hätte mir halt auch mal gewünscht, dass er dieses Gespräch dann auch mal sucht, als Deutscher zum Deutschen. Hat scheinbar nicht stattgefunden, fand ich ein bisschen merkwürdig, aber da kann ich mich nicht dazu äußern. Was und wo ich mich äußern kann, ist, wie sich der Verein verhält. Das ist einfach unter aller Sau. Und nein, dieser Verein existiert für mich nicht mehr.
Das war ein schönes Schlusswort, Markus. Damit würde ich sagen, beenden wir diese Folge, die sicherlich kurzweilig war, weil wir in einer guten halben Stunde einiges haben reinpacken können, von Club-WM über Madrid und Xabi Alonso bis hin zu Ter Stegen und Barcelona. Ich bedanke mich und wünsche dir jetzt vor allem noch eine ganz, ganz tolle Zeit, tolle Tage und jetzt erstmal noch einen schönen Restmontag am Vierwaldstätter See. Traumhafte Umgebung. Genieß die so ein Stück weit für uns Community mit. Hab eine tolle Zeit und komm wohlbehalten wieder. Ich glaube, nächste Woche Montag bist du wieder daheim oder bist du dann immer noch in der Schweiz?
Da bin ich wieder da. Da bin ich wieder normal am Start.
Okay. Dann bis dahin alles Gute. Ich danke dir für eine tolle Folge. Ich danke euch, liebe Hörer, fürs mit dabei sein bei auch dieser kurzweiligen Folge unseres schönen Podcasts und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder am Start seid. Bis dahin behaltet eure gute Laune und natürlich vor allem eure Gesundheit. Bis dahin.
Lieber Cedric, liebe Community, habt eine schöne Woche. Bis nächste Woche. Servus.